Dieser Podcast wird präsentiert von N&P Informationssysteme aus Merane. N&P ist seit über 25 Jahren Partner der Eispiraten und des ETC. Das Familienunternehmen digitalisiert den Mittelstand für Kunden aus Industrie und Bauwesen. 200 Teammitglieder arbeiten als Berater und Softwareentwickler in spannenden Projekten zusammen. Bei N&P finden Sie nicht nur IT-Experten, sondern auch Konstrukteure, Produktionsplaner, Bauingenieure und Architekten, die ihr Fachwissen in die gemeinsamen Projekte einbringen. N&P wächst kontinuierlich und ist immer auf der Suche nach passenden Talenten. Neben Ausbildung, BA-Studium, Praktika und Abschlussarbeiten ist natürlich auch der Direkteinstieg möglich. Gerne in Merane, Dresden oder an einem unserer insgesamt 7 Standorte. Weitere Infos findet ihr unter www.nupis.de/karriere.
So, wieder eine Woche vorbei. Es ist wieder Podcast-Zeit. Und ja, wir haben es mal hingekriegt, denn es liegt ein 6-Punkte-Wochenende hinter uns. Und falls sich jetzt irgendwie die Leute wundern oder ihr Zuhörer euch wundert, warum es hier so laut ist, wir sind in die Sportsbar umgezogen. Denn die VIP-Lounge ist aus wichtigem Anlass gerade belegt. Genau, wie ich gerade schon gesagt habe, 6-Punkte-Wochenende liegt hinter uns. Und die Punkte waren auch wichtig, gerade wenn man sieht, wie die Vereine, die hinter uns und vor uns stehen, wie die momentan spielen. Selb hat ordentlich gepunktet, das dritte oder vierte Spiel in Folge. Bad Nauheim holt immer mal 3-4 Punkte an einem Wochenende. Weiden schießt jetzt komplett nach oben. Also von daher war es sehr wichtig, gerade auch wenn du jetzt siehst, dass Freiburg und Regensburg momentan Negativserien haben. Waren die 6 Punkte enorm wichtig und einen großen Anteil daran, dass wir momentan ja mal in einer Erfolgsspur sind, wenn man so sagen will, ist unsere Nummer 76. Justin Büsing, grüß dich, hi.
Schönen guten Tag, ich freue mich hier zu sein.
Ja, schön. Mit fast 2 Toren. Wir waren nachher noch drüber. Und Justin, wir müssen die erste Frage klären, ist es eher Moin Moin oder ist es eher Moje?
Moin Moin.
Moin Moin.
Moin Moin.
Also doch,
kein Morgen.
Moin. Kein Morgen. Moin. Also doch eher Fischkopf anstatt Jeck.
Ja, ja,
so okay. Sieht's aus. Haben wir nämlich auch gerade im Vorgespräch geklärt, dass hier jetzt 2 Bremer Fans da sitzen. Du logischerweise als gebürtiger Bremerhavener bist natürlich auch Werder-Fan.
Ja, natürlich. Das ist auch sympathisch, dass er gegenüber mir auch Werder-Fan ist.
Ja, total. Es ist der beste Club und der sympathischste von allen. Haben Sie mal festgestellt, nämlich eine Umfrage unter allen so Bundesliga-Fans, haben Sie so mal gesagt, okay, was ist so der sympathischste Verein? Und da war immer Werder Bremen.
Ja, macht man nie mit was falsch. Schön im Norden, schönes Stadion.
Geiles
Stadion. Ja. Schöne Vereinsfarben. Ja.
Direkt,
alles top.
Direkt an der Weser gelegen. Grün und weiß. Aber bevor wir über dich reden, Justin, lass uns mal kurz über das letzte Wochenende sprechen. Ich habe es schon gerade angesprochen. 6 Punkte. Ja, das erste Spiel zu Hause gegen doch sehr dezimierte Rosenheimer, die trotzdem gefightet haben ohne Ende. Wir haben nicht unser bestes Spiel gespielt. Man kann nur sagen, glaube ich, relativ schwach gespielt, aber trotzdem die Punkte mitgenommen, was auch mal wichtig ist, weil was bringt es denn, wenn du gut spielst und verlierst, dann lieber mal schlecht spielen und gewinnen.
Ja, das denn ist das.
Wir brauchen Punkte. Und ein wichtiger Faktor war natürlich Oleg. Er hat uns ein oder andere Mal natürlich bei den ja doch krassen Kontern, die auch hatten, im Spiel gehalten. Was war denn aber noch der Faktor, dass es jetzt trotz des schwachen Spiels zum Sieg gereicht hat?
Ich würde einfach sagen, wir haben versucht, unser Spiel zu spielen. Klar, es war wirklich kein gutes Spiel, aber am Ende ist einfach nur wichtig, ob du 3 Punkte holst oder nicht. Es hätte uns jetzt nichts gebracht, wenn wir unser bestes Spiel der Saison gemacht hätten und 0 Punkte geholt hätten. Und ich sage einfach, wir hatten auch ein gewisses Glück, auch kurz vor Ende mit 6-5, wo die Scheibe zweimal gefühlt auf der Grundlinie lag. Sowas braucht man aber auch. Und es hat einfach, wir hatten das gewisse Glück an dem Tag und sind glücklich über die 3 Punkte gewesen.
Definitiv. Und dann ging es am Sonntag nach Kaufbeuren. Ja, da haben wir im ersten Drittel so Lala gespielt und eigentlich so 2 Gegentore aus dem Nichts irgendwie gekriegt. Das hätte eigentlich auch 0-0, sage ich mal, irgendwie da in die Drittelpause gehen können. Aber so lagen wir wieder 2-0 hinten. und haben uns dann über das zweite Drittel reingekämpft und haben dann wirklich eigentlich ein sehr, sehr gutes letztes Drittel gespielt. Ich glaube, Jussi hat sogar auf der Pressekonferenz gerade eines der besten letzten Drittel diese Saison. Ja, was war denn am Endeffekt der Schlüssel zum Sieg jetzt noch in Kaufbeuren?
Wir haben einfach nicht aufgesteckt. Sagt man das so?
Nicht aufgesteckt, ja.
Aufgesteckt, ja. Und wir haben einfach weiter hart gearbeitet und sind so durch auch das Powerplay-Tor im zweiten Drittel wieder ins Spiel gekommen. Ja. So stand es nur noch 2-1 und Auswärtsspiele sind immer härter, weil gegnerische Fans, dann wird man da ausgebuht. Aber ich finde, das haben wir sehr gut gemacht im dritten Drittel. Viele Scheiben zum Tor gebracht und so auch verdient den Sieg geholt.
Jetzt war es ja oft so, dass wir immer so lange gut gespielt haben, bis wir so ein Gegentor gekriegt haben. Ne? Jetzt war es ja so, dass wir im ersten Drittel direkt 2 gekriegt hatten. Und da habe ich mir gedacht, oh, okay, gut, noch mal gucken, wie das jetzt sich so weiter verhält. Ne? Habt ihr an dieser Nummer irgendwie gearbeitet, dann den Kopf nicht fallen zu lassen, wenn wir jetzt mal, trotz dass wir eigentlich relativ gut mitspielen, mal ein Gegentor oder auch 2 kriegen?
Ja, also ich würde sagen, auch im ganzen Laufe der Saison, wenn man so viele Spiele verliert und dann 2 schnelle Gegentreffer kriegt, ist natürlich im Kopf, scheiße, dezimierter Kader, schwer zurückzukommen, aber wir haben einfach jetzt nichts mehr zu verlieren. Ja. Wir müssen einfach Spiele gewinnen und da bringt es überhaupt nichts, den Kopf hängen zu lassen. Ja. Muss man einfach positiv bleiben, weiter ackern und dann und so kann man Spiele dann gewinnen und zurückkommen.
Du hast es gerade schon angesprochen, wir hatten dann den Anschluss ja gemacht durch das Tor von Vinny, das 2-1. Und dann hast du, sag ich mal, das 2-2 war so, das, so ein Gefühl des Todeswillens. Ne? Du kommst, läufst ins Drittel rein, der Schuss wird geblockt. Ich weiß nicht, ob es vom Goalie war oder eigentlich von einem Gegenspieler. Ich glaube, das war sogar eher ein Gegenspieler, nicht mal der Goalie, der den irgendwie gehalten hat. Und dann hast du im Fallen das Ding einfach nochmal zum Tor gebracht und er ist über den Schoner ins Tor gehuppelt. Ist es halt genau das, was wir die ganze Saison eigentlich zu wenig gemacht haben, einfach die Dinger, auch wenn es aussichtslos erscheint, einfach zum Tor zu bringen?
Ja, das ist wirklich so, das also auch viel Glück, wenn du ein Tor schießt oft, weil ich bin selber ein Spieler, ich habe manchmal einfach 4 Spiele am Stück, wo ich nicht einmal aufs Tor schieße und dann wundere ich mich, warum ich keine Tore mache. Ja. Da wollte ich eh dran arbeiten, dass ich mehr Tore schieße und öfters aufs Tor schieße und das Tor auch einfach. Ich habe einfach geschossen, Abpraller kam glücklich zurück und dann nochmal einfach aufs Tor geschmissen und das Glück brauchst du auch, ja. Aber das Glück kannst du nur kriegen, wenn du auch wirklich aufs Tor schießt und da war ich sehr glücklich über das Tor.
Definitiv. Und dann hättest du gefühlt den schnellsten Doppelpack der Eispiratengeschichte machen können mit 11 Sekunden. Eigentlich ein schönes Ding. Mal das, was wir dieses Jahr auch gefühlt auch noch nicht so richtig hingekriegt haben. Einfach mal das Ding von der blauen Linie zum Tor löffeln und einer hält meine Schlägerei. Also die gefühlt, die Tip-Ins habe ich also selten gesehen. Irgendwie. Wir haben viele solche Gegentore gekriegt, ja. Ja, genau. Aber dass wir selber mal so eins gemacht haben, eher nicht. Dann haben es die Schiris für gut gegeben, auf dem Eis, dann Videobeweis und dann doch hoher Stock. Wo ich ganz ehrlich sagen muss, also für mich haben es die Videobilder überhaupt nicht irgendwie ja, ersichtlich gemacht, dass das Ding zu hoch war, dein Stock. Im Endeffekt, wie hast du es erlebt?
Ich sehe das genauso wie du. Sehr, sehr fragliche Entscheidung. Also ich sehe das ganz anders. Ich habe auf jeden Fall den Schläger nicht. Am Ende zählt es nur, wo der Schläger den Puck berührt und nicht, wo der Schläger mal vorher war. Weil da ist einfach zu sehen auf dem Video, dass mein Schläger hoch war. Ja. Aber nicht da, wo ich den Puck berührt habe. Ah. Weil beim One-Timer zum Beispiel hole ich ja auch aus und der Schläger ist über meinem Kopf, aber trifft die Scheibe auf dem Eis. Das kannst du gar nicht, so kannst du das gar nicht sehen. Und wenn du das Tor meiner Meinung nach auf dem Eis gibst und so lange brauchst, bei der Video, wenn du dir das Video anguckst, dann ist meiner Meinung nach bist du dir nicht ganz sicher und dann musst du wirklich einfach die Entscheidung auf dem Tor bestehen lassen und dann bringt jetzt eh nichts mehr, sich darüber aufzuregen, aber nee, da will ich mich auch gar nicht drüber aufregen, weil die Schiedsrichter, das mache ich dann lieber für mich selber als...
Ist ja auch richtig, wollen wir auch nicht machen, aber trotzdem ist ja immer schwierig mit dieser Schiedsrichter-Kritik. Aber trotzdem muss man halt sagen, wenn eine Entscheidung fragwürdig war, müssen sie es einfach auch so akzeptieren, weil ich bin derselben Meinung wie du. Also für mich war das nicht klar ersichtlich, dass dein Schläger zu hoch war. Also der Schläger war schon hoch, aber man hat nicht gesehen, direkt wo du den Puck, den Schläger getroffen hat. Und wenn man es nicht klar sieht, dann ist die Entscheidung die auf dem Eis ist. Du musst es ja klar widerlegen können.
Ja, genau. Und Fehler passieren.
Ja.
Ich bin nicht auch der Letzte, der jetzt die Schiris ganze Zeit anmeckert auf dem Eis.
Ja.
Aber wenn du dir einfach nicht sicher bist, dann egal, ob du Tor gegeben hast auf dem Eis oder nicht, bleib einfach bei der Entscheidung stehen, wenn du dir nicht sicher bist. Und dann, was soll man darüber diskutieren? Jeder, der kann ja nicht durch die Kamera gucken und ja, genau, die Situation widerspiegeln. Ja. Deswegen ist es jetzt so passiert, kommt hoffentlich nicht nochmal vor.
Hoffentlich nicht, nee. Also das Historische ist hoffentlich. Aber also
das Historische ist hoffentlich, kommt wieder vor, aber so eine Entscheidung nicht.
Aber wie ist es jetzt in dem Moment, wo du dann wartest bei dem Videobeweis, ihr unterhaltet euch auch auf der Bank, ne? Ist es so, dass man dann die Spielszenen auswertet und eigentlich schon weiß, okay, auf was werden die jetzt schauen?
Ja, also, da war mir, weil ich habe auch mich gewundert, weil zum Beispiel die Kopfballspieler, die haben auch nicht sich beschwert oder so, nur der Torwart war halt sauer wegen seinen Mitspielern.
Na genau.
Aber ich saß auf der Bank und hatte überhaupt gar keine Schuld irgendwie in meinem, weil ich wusste, okay, Schläger war nicht so hoch. Deswegen, wir haben da einfach, ich habe mal ein, zwei Mitspieler gefragt, war der Schläger zu hoch? Die meinten nein, dann war ich mir eigentlich ja okay. Aber je länger das dauerte, desto unsicher wurde ich mir.
Ja.
Und dann dachte ich mir, ja okay, so wie es eh jetzt hier in Deutschland ist.
Dann kassieren wir das Ding.
Ja, 100%. Ja. Weil die Begründung war auch, dass mein Schläger höher als meine Schulter war. Aber da muss ich sagen, wenn zum Beispiel ein Richie, also Thomas Reichel, einen Tipper macht, der ist ja zwei Köpfe größer als ich.
Ja, das ist ja immer, ja.
Also hätte ich ja im theoretischen Fall einen Nachteil.
Ja, natürlich, stimmt.
Dann dürfte ich ja keine Pucks mehr tippen.
Ja.
Also aber ja,
stimmt.
Ja, ja, das ist ja, na egal.
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 Aber wie ist es dann so? Du kriegst die Entscheidung auf dem Eis, du ärgerst dich ja jetzt immer noch. Aber in dem Moment, wo du dann, wo die Schiedsrichter zurückkommen, du kriegst die Entscheidung, okay, die kassieren das Tor wieder ein, musst du das ja eigentlich relativ schnell abhaken, weil es geht ja weiter. Du standest beim nächsten Schiff nicht auf dem Eis, aber trotzdem geht ja das Spiel dann weiter und du musst ja dann wirklich gucken, okay, wie verlaufen jetzt die Wechsel, wie sind meine Wechselspieler. Wie ist dann der erste Moment? Also wie steckt man das dann weg? Also ist es dann wirklich, dass man ganz kurz gefühlt in den Handschuh beißt und sagt, okay, ist halt jetzt scheiße, aber okay.
Ich denke mir, 2-3 Sekunden mein Teil. aber dann halt nächsten Wechsel gebe ich wieder 100% und dann die Situation ist jetzt einfach so geschehen und dann muss ich wieder einfach Gas geben. Dann versuche ich halt noch ein Tor zu machen.
Ja.
Und dann, es bringt nichts, wenn man da hinterher weint, das nicht gegebene Tor. Deswegen einfach weiterarbeiten und dann gucken, was passiert.
Jetzt ist es ja so, dass Felix, Thomas letztens mal meinte im Podcast, dass es halt wirklich gut ist, dass oder dass es halt erfrischend ist, dass gerade die Jungspieler, wie auch Lukas Wagner zum Beispiel und auch du, dass ihr so eine gewisse Leichtigkeit mit in das Spiel reinbringt, ne? Oder so eine Unbekümmertheit, auch gerade das, was du jetzt in dieser Situation, wo wir ja dieses Jahr nur waren, dass wir viele Verletzte hatten, dann lief es halt auch dementsprechend schlecht und du bist dann in so einem Strudel halt drin, dass da gerade die erfahrenen Spieler eher so immer auf Nummer sicher gehen, aber die Jungspieler eher vielleicht doch mal sagen, dann, nee, komm, ich will jetzt einfach halt mal was probieren. Ist es halt das, was du, was ihr auch reinbringen müsst, so als junge Spieler, einfach mal auch mal sagen, okay, nee, ich mache das jetzt einfach auch mal, wenn es halt mal ein 1 gegen 1 ist, mal ein Move oder einfach mal auch mal aus einer Situation einfach schießen, wo wahrscheinlich jemand anderes gepasst hätte.
Ja, nee, da hat der Flexi schon recht. Er ist natürlich auch einer der sehr erfahrenen Spieler. Und ich als junger Spieler, ich will natürlich auffallen, viel probieren, Tore machen, Vorlagen machen. Ich weiß auch oft, dass manchmal einfach ein paar Aktionen vielleicht zu viel sind. Da sagt der Flexi mir auch. Da bin ich aber auch dankbar drüber, auch wenn in dem Moment das vielleicht, wenn man Fehler macht oder so, ist man ein bisschen genervt. Aber im Endeffekt hat er immer recht. Das versuche ich halt dann in mein Spiel mit reinzubringen, aus dieser Spielfreudigkeit und das Sichere. Weil ich bin eh eher ein Spieler, wo ich sage, ich gehe eher auf Nummer sicher, aber ich probiere auch sehr gerne was. Deswegen versuche ich so einen Mix zu finden in meinem Spiel, aus sicher und okay, jetzt probiere ich was. Und wann ist die Chance, wo ich jetzt, wann ist die Situation, wo ich sage, okay, jetzt kann ich was probieren und wann halt nicht. Deswegen. Aber ist halt einfach als junger Spieler, ist man noch sehr jung im Kopf.
Naja, aber das ist aber auch gut so oft, ne? Dass man halt wirklich einfach sagt, nee, mach dich nicht so zu viele Gedanken. Ne? Ja. Also man muss ja auch ein bisschen so die Freiheit einfach halt auch haben. Ne? Jetzt ist es ja, weil du schon gesagt hast, deine zweite Saison als Viertellizenzspieler hier in Grimmetschau. Und vor allem ist es sportlich ja eine komplett andere wie letztes Jahr. Gefühlt letztes Jahr lief alles, wir waren immer oben dabei, die Spieler waren fit. Klar, Oleg hatte sich mal eine ganze Zeit lang verletzt, also hat dann Schneiz reingesprungen. Jetzt haben beide dieses Jahr so ein bisschen mit Verletzungen auch noch zu kämpfen. Aber trotzdem ist es halt wirklich sportlich eine komplett andere wie letztes Jahr. Wie gehst du damit halt im Endeffekt um? Na, letztes Jahr war es ja wirklich so, wenn du in Bremerhaven warst, lief es gut, dann bist du nach Grimmetschau gekommen, dann lief es auch gut. Jetzt ist es so, es läuft in Bremerhaven gut. Du weißt, wenn du nach Grimmetschau kommst, okay, gut, ja, wir kämpfen halt gerade gegen die letzten vier Plätze. Wie ist es da als junger Spieler dann mit diesem Unterschied klarzukommen?
Ist auf jeden Fall deutlich anders als letzte Saison. Letzte Saison war halt immer positive Stimmung, die meisten Spiele gewonnen, beste Saison in der Clubgeschichte. Jetzt geht's halt wirklich um Abstieg. Ja, ist halt ungewohnt für mich, weil ich kenne das aus Zeiten, nur aus Köln hat man immer ums Finale gespielt. Mhm. In Bremerhaven mit letzter Saison sind wir ins Playoffs gekommen mit Bremerhaven und Grimmetschau und jetzt ist das halt was ganz Neues für mich. Aber da habe ich mich auch schon dran gewöhnt jetzt. Man muss einfach weiter spielen, versuchen Punkte zu holen und einfach gucken, wo die Reise hingeht.
Jetzt ist es aber ja so, dass die Kabine sowohl in Bremerhaven eigentlich zu 80-90%, aber auch hier in Grimmetschau fast immer dieselbe ist. Oder es ist ja noch die gleiche wie letztes Jahr. Oder wie letzte Saison. Ist es trotzdem anders, weil die sportliche Situation anders ist? Also ist dieses ganze Stimmungsgefühl anders in der Kabine jetzt?
Man merkt schon eine Betrübtheit, wenn man so viel verliert. Aber halt die Jungs, die sind, das sind immer noch dieselben, die ich letztes Jahr auch kennengelernt habe. Es ist ganz menschlich, dass man schlechter gelaunt ist, wenn man viele Spiele am Stück verliert. Aber keiner ist, würde ich jetzt sagen, keiner ist wirklich das schwarze Schaf der Mannschaft. Mhm. Alle ganz nett, sind alles gute Männer und macht trotzdem immer noch Spaß, mit hier in der Kabine zu sein und mit denen aufs Eis zu gehen.
Jetzt habe ich dir ja vorhin schon erzählt, dass ich ist das ein Bremerhavener Lokalsender, dieses Butten und Bütten, oder ist das eine Zeitung?
Das ist, glaube ich, so ein Sender aus Bremen.
Die haben dich nämlich mehrmals schon, wie du mir gesagt hast, auch begleitet mit der Kamera. Ich habe mir dann auch einen Beitrag über dich jetzt angeguckt, glaube ich, aus dem Oktober oder sowas. Und da hast du gesagt, du hast halt in Bremerhaven eine Wohnung. Deine Eltern wohnen auch nicht weit von Bremerhaven entfernt.
Die wohnen in Bremerhaven.
Ja. Das heißt, Mutti ist auch sehr nah bei dir. Hier ist es so, du bist ja komplett allein auf dich gestellt. Hast auch wahrscheinlich eine Wohnung. Aber trotzdem, was ist so der größte Unterschied abseits des Eises zwischen Bremerhaven und hier?
Ja, ich würde schon sagen, es ist halt eine kleine Stadt, Grimmetschau. Und halt ich komme aus Bremerhaven, ich kenne die Umgebung. Und das ist halt immer anders in einer anderen Stadt. Weil Bremerhaven ist einfach, da fühlt man sich zu Hause. Und hier ist halt, fühle ich mich auch wohl, aber ist halt nicht wie zu Hause.
Richtig.
Und ja, ich habe meine Freundin in Bremerhaven, ich habe meine Familie in Bremerhaven. Mhm. Und hier halt nicht. Ja, ich mache das halt einfach so. Das ist halt, man hat sich dran gewöhnt, mit der Familie zu sein und mit der Freundin. Das ist halt das Einzige, wo ich sage, das ist dann ungewohnt, wenn ich hier alleine bin.
Jetzt habe ich auch mal eine Frage, weil das finde ich ganz interessant. Ich habe ja nicht so oft Spieler da, die in ihrem Heimatverein auch Eishockey spielen. Das ist eigentlich relativ selten. Ne? Das war bei Schiedsi halt hier in Grimmetschau so oder jetzt bei Walchi. Aber wie ist denn das, wenn du jetzt, normalerweise ist es ja so, wenn du jetzt bei einem Verein spielst und der nicht dein Heimatverein ist, ne? Angenommen, du spielst als Kölner und Wolfsburg, so, dann unternimmst du ja in deiner Freizeit was mit deinen Teamkameraden. Ist ja auch fürs Teamgefüge gut, wenn die Jungs sich auch abseits des Eises verstehen. Ja. Jetzt ist es aber ja so, du bist ja Bremerhaven und hast ja garantiert auch noch deinen Schulfreundeskreis von früher oder deinen Jugendfreundeskreis. Oder ist der eher in Köln entstanden, weil du mit 14 schon weg bist? Weil dann wäre nämlich die Frage, wie ist es, verbringst du denn die Freizeit mit deinen eigentlichen Freunden aus deinem privaten Umfeld oder eher mit deinen Teamkameraden?
Ich hatte gute Freunde in Bremerhaven gehabt, aber nachdem ich nach Köln gegangen bin, hat sich das so auseinandergelebt. Mhm. Klar, ich mache noch, ab und zu macht man noch mal was zusammen oder so. Aber ich habe halt meine besten Freunde, meinen besten Freund auch in Köln. Und meine ganzen anderen Freunde sind auch aus Köln. Die habe ich halt alle in der Zeit kennengelernt, wo ich nach Köln gegangen bin. Weil das war auch genau meine Pubertätsphase.
Ja.
Bin ich halt mit denen dann aufgewachsen. Und mit den meisten habe ich immer noch Kontakt. Und jetzt in Bremerhaven mache ich halt am meisten halt mit den Jungs aus der Mannschaft, meiner Freundin und meinen Eltern. Hauptsächlich mit meiner Freundin, da bin ich auch geflasht drüber. Ja.
Kommen die auch aus Bremerhaven direkt?
Ja. Und nee, aber eigentlich bin ich nur in dem Kreis Familie, Freundin und Mannschaft. Mit den anderen mache ich nicht mehr so viel.
Okay. Jetzt sind wir aber schon bei dir. Und nur ganz kurz, um es zusammenzufassen, am 1. Juli 2003 in Bremerhaven direkt geboren? Hat Bremerhaven eine Klinik oder bist du dann in Bremen geboren?
Nee, Bremerhaven hat auch eine Klinik.
Okay.
Ich wurde ja in Bremerhaven geboren.
Okay. Na, man muss immer dazu sagen, es klingt ja immer so wie Bremen und Bremerhaven, aber ich glaube, da liegen 80 Kilometer dazwischen, glaube ich, ne? Oder?
Ja, so 65.
65, ja.
65 bis 70.
Also ist doch eine gewisse Entfernung, obwohl es eigentlich ja, zusammengehört, ne?
Ja, aber das Gute ist, ist auch unbegrenzt und je nachdem, wie man fährt, kann man die Zeit nach Bremen selber bestimmen.
Okay, warum? Wie meinst du das?
Je nachdem, wie schnell man fährt.
Ach so, okay. Ja. und was viele ja, die sportaffin sind, wissen, dass Bremerhaven eigentlich auch in den 2000ern sehr bekannt war durchs Basketball. Sehr gute Basketballmannschaft gehabt, die jetzt, glaube ich, zweite Liga spielen oder sowas, ne?
Ja, die sind jetzt zweite Liga. Mhm. Mit dem Athletiktrainer aus einem Gym in Bremerhaven, mit dem ich im Sommer immer trainiere, ist da jetzt Athletiktrainer. Die machen halt einen völligen Umbruch. Ganz, ganz viele junge Spieler. Mhm. Und das dauert natürlich, bis du das wieder aufbaust, dass du in die erste Liga kommst.
Aber wie gesagt, die hatten ja mal jahrelang erste Liga gespielt. Jetzt bist du dann natürlich aufgewachsen, aber ich glaube, mit 1,78 Meter kam für dich auch Basketball wahrscheinlich nie in Frage, oder?
Nee, das ist auch, ist auch nicht so mein Sport. Also ich bin auch extrem schlecht im Basketball.
Ja.
Also für einen Alexander Schmidt hier reicht's, aber...
Der ist auch nochmal zwei Köpfe größer wie du.
Ja, ja, aber das ist wie ein LKW, den umspiele ich so. nee, und bei mir war immer Fußball und dann bin ich zum Eishockey auch gekommen.
Wie?
Erst bin ich mit Fußball angefangen, weil mein Vater ein sehr guter Fußballer war. Okay. Und dann bin ich mit meinem Opa einmal zum Spiel gegangen. Und da hat es mir halt brutal gefallen, auch mit den Checks und alles. Mhm. Und dass es so schnell war und so. Und dann dachte ich mir, nee, da habe ich Bock drauf, will ich mal anfangen mit. Ja, und dann hat sich das halt so entwickelt und jetzt sitze ich hier.
Mit wann hast du angefangen? Wie alt warst du?
Mit Fußball mit 3 und mit Eishockey mit 4.
Dann doch in so jungen Alter, dann definitiv schon. Mhm. Und dann mit 14, wir haben es ja gerade eben schon angeteasert, übrigens auch mit Schmidt, reden wir nachher auch noch drüber.
Ja, ja,
aber mit 14 dann der Sprung nach Köln in die Jugendakademie der Haie. Und Grimmitschau ist ja schon klein, Bremerhaven ist etwas größer, Köln ist natürlich nochmal eine ganz andere Hausnummer. Ja, wie war es denn dann für dich sozusagen, deine Familie zu verlassen, zu einer Gastfamilie zu kommen, mit 14 Jahren, das vorhin schon angesprochen, das ist gerade die Findungsphase, die Pubertätsphase, wo man ja meistens auch gegenüber den Eltern mit dem Kopf durch die Wand will im Endeffekt. Ja, wie ist es dann, von zu Hause wegzugehen?
Die Anfangszeit war natürlich schwer, ich war noch jung, aber mit der Zeit hat sich das so entwickelt. Ich bin eh nicht so ein Mensch, der
Heimweh hat, sage ich mal. Und mit der Gastfamilie habe ich mich auch dran gewöhnt. Und dann ging das halt einfach mit der Zeit so. Dann war Köln schon echt zweites Zuhause. Ich habe mich brutal wohlgefühlt da. Ich hatte meine Freunde da. Mit Eishockey lief das auch sehr gut da. Und das hat halt alles sehr gut gepasst. Aber es ist halt einfach eine Gewöhnungssache. Mit der Zeit gewöhnst du dich an so eine große Stadt. Dann, wenn ich nach Bremerhaven wieder gekommen bin, war das so, oh scheiße, ich bin echt Großstadtmensch geworden.
Ja.
Aber jetzt denke ich mir wieder, nee, ich bin Bremerhavener. Genau die Stadt gefällt mir. Jetzt das ungewohnt, nach Köln zu gehen, wenn so viele Menschen da sind. Nee, aber man gewöhnt sich da einfach dran. Und
die Sichtweisen ändern sich dann irgendwann.
Ja, genau. Und wo ich dann wieder ein Jahr in Bremerhaven war und letzten Sommer in Köln war, war das für mich sehr ungewohnt. So viele Menschen auf einmal in der Stadt und man muss da ausweichen, weil sonst jeder Zweite dich anrempelt. Und in Bremerhaven oder Krimmelschau, da siehst du vielleicht...
Muss die Leute suchen.
Ja, da siehst du vielleicht 10 Leute am Tag. Nee, aber man gewöhnt sich halt einfach dran. Das ist schon.
Aber dialektmäßig bist du in Köln geblieben.
Ja, das sagt mir eigentlich jeder, mit dem ich rede, weil ich habe mir dieses Sch angewöhnt. Ja. Auch bei manchmal.
Ja, manchmal.
Das regt meine Schwester auch sehr auf.
Okay.
Aber kann sie auch nichts gegen machen.
Nee.
Sag ich mal so. Nee, das ist halt einfach so in meiner, weiß auch nicht, ich habe mir das voll drin in meiner, wie ich rede auch und wie ich meine Sätze beende.
Naja, es ist halt immer, ich glaube, du wirst dann halt auch, dein Umfeld prägt dich ja dann auch ein Stück weit mit, ne? Und gerade, ich meine, ich habe es ja selber mitgekriegt, ich bin mit 17 von hier weg und bin nach Koblenz gegangen.
Circa dieselbe Ecke. Ein sehr guter Freund kommt aus Koblenz.
Ja, und wir waren dann und Koblenz in der Eifel und Köln, das ist ja alles nicht weit weg. Das heißt, die reden ja denselben Schnack und, keine Ahnung, es hat ein Jahr gedauert und dann stellst du deine Sprache um. Dann hast du diesen Kölner Sing-Sang hast du relativ schnell drin.
So ist und das ist genau auch, wenn du in Amerika lebst oder in einem anderen Land, dann gewöhnst du dir an, diese Sprache einfach zu sprechen.
Ja.
Der Mensch ist ein Gewöhnungstier.
Dieses Dreiseitel, immer nach jeder, diese Gedankenpausen in Englischen sprechen die ja mit.
Ja.
Das ziehen die immer so lang, immer, das ist so wie so ein Füllwort im Endeffekt.
Ja, genau, das ist.
Also das kriegst du halt einfach nicht raus.
Nee, das krieg ich auch nicht mal raus, glaube ich.
Jetzt hast du ja, wie gesagt, schon die Gastfamilie gehabt. Und wie ist denn das als junger Spieler? Ich weiß, meine Schwester, die hatte mal ein Austauschjahr gemacht und ist dann ins Ausland gegangen. Und da war es aber ja so, dass sie sozusagen wie die Gastfamilie kennengelernt hat, vorher schon. Wie ist das jetzt bei dir als junger Eishockeyspieler? Kriegst du diese Gastfamilie zugeteilt? Oder ist es halt eher so, dass die sich eher, oder dass du schon die Eltern vorher kennst? Oder wie verhält sich das?
Das war bei mir so, dass wir uns eine Woche vorher mal getroffen haben, bei denen zu Hause. Ich hatte Glück, das war schon ein älteres Paar. Ich hatte wirklich Glück mit denen, weil die haben mich sehr, sehr gut aufgenommen und ich habe mich auch gut wohl da gefühlt. Und ich glaube, das war mit 17, bin ich umgezogen in eine WG mit einem Kumpel von mir, direkt gegenüber von der Trainingshalle. Und seitdem kann ich halt nur noch so, brauche ich auch meine Privatsphäre.
Aber wie ist das denn so? Also musstest du dann mindestens 2-3 Jahre bei der Gastfamilie leben? Oder hätte auch sein können, die sagen, nee, du bist noch nicht 18, du darfst doch gar nicht ausziehen. Oder war das dann immer ein Austausch auch mit deinen eigentlichen Eltern zusammen? Oder wie war das da?
Nee, das war lag voll an uns. Wenn ich sage jetzt, nee, das geht gar nicht, weil man hat nicht keinen Vertrag dafür unterschrieben, hätte ich auch einfach umziehen können oder schon alleine wohnen können. Aber es hat halt einfach gut gepasst und dann habe ich ja, glaube ich, 5 Jahre bei denen gewohnt.
Krass. Na, du bist 2017 hin. Genau, bis 17 nach Köln. Mit 14.
Mit 14 nach Köln.
Und bis 22, also 23 wieder zurück. 6 Jahre. Also 5 Jahre, ja klar, logisch.
Ja, genau.
Genau, 5 Jahre da gewohnt bei denen.
Ja, passt. Ja, so war das.
Und wie ist es dann, wenn du bei dieser Gastfamilie bist, hast du, also es ist ja auch ein schwieriger Schritt für deine Eltern im Endeffekt. Also wie sind die damit klargekommen?
Ja, für meine Eltern war natürlich sehr, sehr schwer. Ihr Sohn mit 14 nach Köln ist halt auch eine sehr schwierige Phase für die gewesen. Mhm. Deswegen sind die auch sehr, sehr glücklich, dass ich wieder am Bremerhaven bin. Aber man hat sich halt, es ging halt mit der Zeit und irgendwann wurde es wieder normal. Mhm. Man hat sich halt trotzdem oft gesehen am Wochenenden. Deswegen ging das ganz gut.
Wie weit ist die Entfernung Bremerhaven Köln? Sind bestimmt 500 Kilometer, ne? Sowas, oder?
4 Stunden mit dem Auto.
Ja, könnte hinkommen.
Ja, das ist, passt eigentlich. Okay. Also 4 Stunden geht relativ schnell vorbei.
Also waren die dann zu deinen Heimspielen auch in Köln da vor Ort?
Ja, na, waren sie da.
Geil. Und hatte die Gastfamilie, hatten die eigentlich auch einen Sohn? Also hatten die auch eigene Kinder?
Ja, die haben eine erwachsene Tochter gehabt, einen erwachsenen Sohn. Mhm. Die Tochter hatte auch schon einen Mann. Der Sohn hatte auch schon Kinder. Mhm. Man hat halt die ganze Familie dann.
Aber krass, dass die sich dann das nochmal zumuten, nochmal so einen Jugendlichen halt ranzuholen.
Ja. Ja, ist ja dann. Aber das Ding war, die hatten so eine Hälfte vom Reihenhaus. Mhm. Die haben unten gewohnt, da drüber die Tochter mit dem Mann und da drüber ich.
Ah.
So, ich hatte mäßig meine eigene Wohnung um, halt ohne Küche. Mhm. Und unten habe ich schon mal gegessen bei denen und dann.
Aber ist eigentlich auch ganz geil, dass du dann trotzdem deinen eigenen Rückzugsort halt hattest.
Ja, genau. Das war schon. Das war schon gut.
Und wir haben es ja angesprochen, du hast auch schon vorhin erzählt, du hast ja viele deiner Freunde dort getroffen. Und wer auch mit dir da gespielt hat, über die eigentlich fast die komplette Zeit.
Die Kölner Legende. Die Kölner Legende, ja.
Später kam auch noch Fladelchikow dazu und noch die ganzen anderen Spieler, die jetzt ja auch durch die DEL und die DEL 2 hängen. Jussi Petersen hat jahrelang dann in Dresden gespielt. Weiß gerade, ob er dort spielt. Edwin Troppmann ist jetzt viel in Bad Nauheim unterwegs, aber auch in Köln. Mhm. Wie war die Zeit damals so?
Also ich muss im Vornherein sagen, Schmidi war einer der ersten Freunde von mir in Köln. Und das war auch mein Grund, die entscheidende Entscheidung für mich, nach Köln zu gehen, wegen den Jungs. Wegen Schmidi war einer von den Jungs. Mhm. Das hat halt einfach, wir haben uns schon von da sehr, sehr gut verstanden.
Okay.
Natürlich, man macht viel Spaß und mal, oft wird es auch ernst, aber 5 Minuten später ist alles wieder gut.
Okay.
Wir hätten beide auch niemals gedacht, dass wir zusammen in Krimmetschau irgendwann sind.
Das wäre mein nächster Punkt nämlich gewesen, wie das dann halt ist, wenn du dich wirklich so gut verstehst.
Ja.
Dann trifft man sich trotzdem dann halt hier schon wieder für 2 Jahre jetzt.
Schmidt ist auch so ein guter Freund, der war auch mit 2-mal oder 1-mal mit in Bremerhaven, wo wir noch in Köln gespielt haben. Aber da hatte ich noch in Dorum gewohnt. Das ist so 15, 20 Minuten vom Bremerhaven, das ist an der Nordsee. Und da haben wir auch schöne Zeit gehabt, lustige Zeit.
Okay. Warum hast du vorhin gesagt Kölner Legende?
Weil der ist, ich nenne ihn schon, also der ist für mich im Kopf einfach, weil der wohnt in Lechenich, heißt das.
Ja, Lechenich, so kenne ich.
Lechenich.
Ja.
Ja, und das passt halt einfach perfekt zu dem, dass der wirklich aus Lechenich kommt. Weil das ist.
Also ich kenne es vom Namen her, aber was zeichnet das dann aus?
Weiß nicht, der ist einfach Schmidti. Der wird das verstehen, wenn er das wird.
Okay. Ja, dann müssen wir Alex das Bescheid, müssen wir dem Bescheid geben, wenn er online ist. Muss er reinhören. Ja, und dann muss ich auch Alex mal in den Podcast reinholen.
100%, das muss einmal.
Ist er gesprächig? Oder ist es
der ist,
weil Bötschi will nämlich immer nicht, da sagt er, kann nicht sprechen.
Nee, der Schmidti, der braucht immer ein bisschen länger. Aber der kann schon reden, der schon.
Okay.
Der kann das schon gut.
Okay. Jetzt haben wir ja vorhin schon relativ oft angesprochen, dass halt gerade die Zeit, wo ihr da im Bremerhaven wart, wie gesagt, mit 14 hin. Du hast ja 15, 16, 17, 18, das ist ja komplett die Zeit, wie wir es schon gesagt haben. Pubertät, Findungsphase mit dem Kopf durch die Wand, Frauen, Weiber, geht ja auch dann in der Zeit irgendwann los. Man versucht sich auszuprobieren mit allen möglichen. Wie war das damals, so diesen, die Mischung zu finden im Endeffekt, die Disziplin, jetzt ist mir das eingefallen, die Disziplin zu finden, trotzdem Jugendlicher zu sein, vor allem auch mit vielen Jungs im selben Alter, die Verführung der großen Stadt zu haben, aber trotzdem den Fokus, ich will Eishockey-Profi werden, nicht aus dem Blick zu verlieren.
Die Verführung hat mich nie richtig gekriegt. Mhm. Ich bin aus Köln nur für einen Schritt gegangen, um Eishockey-Profi zu werden. Mhm. Und wir hatten auch, der Schmidi und ich, wir hatten auch einen sehr, sehr guten Trainer dafür. Bei uns war überhaupt nichts im Kopf mit Feiern, mit Alkohol, mit nicht zum Training kommen. Bei uns war wirklich Tag für Tag Training, 100% geben. Der hat uns auch, unser Trainer, sehr gut geschliffen. Und da von ihm ist auch meine Disziplin gekommen. Mhm. Weil wenn man nicht gearbeitet hat, hat man noch nicht gespielt. So einfach war das. Und da blieb einem nichts anderes übrig, als mit Kopf durch die Wand einfach Kopf aus und so viel Gewicht, wie es geht, nehmen.
Ja.
Nee, und klar, Köln ist eine Riesenstadt mit sehr, sehr vielen Clubs, mit vielen Frauen und viel zu machen.
Mhm.
Aber
auch für Unsinn, wenn man das will,
ja, wahrscheinlich. Aber das hat mich nie gekriegt. Ja. Bei mir war wirklich einfach
voller Fokus.
Zur Schule, zum Training, ins Bett und das wirklich jeden Tag.
Wie waren die Wege? Ich hatte mich mit Tim nicht unterhalten, Luzi, der hatte ja gesagt, in Mannheim war es alles ganz cool, weil das war gefühlt alles im selben Umkreis irgendwie, ne? Schule, Akademie, Halle, war alles so. Wie war es in Köln?
In Köln war das so, meine Gastfamilie, die hat in Refrath gewohnt.
Refrath.
Das ist Bergisch Gladbach.
Ja,
weißt du? Und direkt, ich hatte auch noch das Glück, dass die Straßenbahn wirklich eine Minute Fußweg von der Wohnung war. Und dann war es für mich um 7.03 Uhr, weiß ich noch ganz genau, die Bahn zu nehmen, weil dann war für mich 6.55 Uhr aufstehen.
Da bist du aber schon mit der Zahnbürste in unsere Straßenbahn gerannt.
Das ging alles ganz schnell.
Okay.
Das ging alles ganz schnell. Und dann war es für mich 40 Minuten. War das Weg zur Schule mit der Bahn, mit einmal umsteigen, 40 Minuten. Dann nach der Schule nach Hause, wieder 40 Minuten. Dann war ich vielleicht eine Stunde, konnte ich entspannen, musste ich zum Training.
Mhm.
Da war das nur so 10 bis 15 Minuten von Refrath nach Deutz. Dann zum Training und dann war ich um 22 Uhr zu Hause. Und mit Essen und alles war um 10:30 war schon Schlafenszeit, wo ich 14 bis 15, da kann ich das noch Handy wegpacken, nach unten um 21 Uhr war Schlafenszeit.
Ja.
Deswegen war bei mir noch nichts so mit Handy, ja, YouTube lange gucken und dann war 23 Uhr spätestens, waren die Lichter aus.
Ja.
Und das halt wirklich fünfmal die Woche, Montag bis Freitag, und dann waren die Spiele ja auch schon am Wochenende. Ja. Da war überhaupt gar keine Zeit für irgendwas noch
für zu andere machen. Faxen.
Ja.
Hat man übrigens auch gesehen, anhand von deinen Scorerpunkten, du warst eigentlich fast immer entweder Topscorer oder zumindest oben mit dabei. Und gerade in dem letzten Jahr warst du ja nicht nur Topscorer von den Kölner Junghain, ne? Sondern ihr habt es auch bis ins Finale geschafft. Seid da leider nur Vizemeister geworden.
Drittes Jahr in Folge jetzt für mich.
Mit Vizemeister.
Genau.
Stimmt, Bremerhaven, Köln.
Und nochmal Köln davor.
Nochmal, zweimal sogar. Das ist gut. Ich habe nur gelesen, dass du mit dem Vizemeistertitel zurückgekommen bist.
Seitdem glaube ich an diesen, alle guten Dinge sind drei. Glaube ich nicht mehr dran.
Glaubst du nicht mehr dran? Nee.
Glaube ich.
Aber wie blickst du zurück auf deine Kölner Zeit? War ja damit zwei, auch wenn es nur Vizemeistertitel sind, trotzdem sehr erfolgreich.
Ja, war eine sehr, sehr schöne Zeit. Bin ich auch sehr, sehr glücklich darüber, die Erfahrung gemacht zu haben.
Mhm.
Die will ich auch gar nicht missen, die Zeit. Ohne die Zeit wäre ich gar nicht, wo ich jetzt bin.
Mhm.
Und jetzt heißt es für mich einfach, weiter zu arbeiten und gucken, wo die Reise hingeht.
Jetzt ist es ja so, dass, gegen wen habt ihr eigentlich verloren, die beiden Meister?
Berlin und Mannheim.
Berlin und Mannheim, okay. Ja, das sind so die drei größten Nachwuchsakademien, die sich das ein bisschen battlen, oder?
Ja, ist halt immer eigentlich in den Jahren,
ja.
Mannheim, Köln und Berlin.
Jetzt muss ich nur mal eins sagen, das haben wir auch im Vorgespräch festgestellt, wir haben ja beide gestern Fußball geguckt,
ja.
Leverkusen gegen Köln, DFB-Pokal, und wir waren beide für Leverkusen. Jetzt hast du ja die ganze Zeit in Köln gewohnt. Wie kommt dann deine Nähe zu Leverkusen zustande?
Nee, ich bin nicht so, dass ich mehrere Vereine mag im Fußball. Mhm. Ich bin wirklich ein Verein und das ist Werder Bremen. Mhm. Da kommt auch gar nichts ran. Klar, man hat Mannschaften, wo man sagt, okay, man mag, wenn die gewinnen. Aber ist halt einfach so, dass Leverkusen und Bayern um Meisterschaft spielen. Und da gönne ich es einfach Leverkusen mehr.
Ja.
Und ich würde es halt einfach, wenn Werder hoffentlich ins Finale kommt.
Dann haben wir ein Problem.
Dann gibt es überhaupt kein Problem, weil das ist wirklich nur Werder.
Ja.
Aber wenn Werder rausfliegen sollte, mag ich einfach Leverkusen. Ich mag, wie die spielen. Sympathischer Verein.
Das stimmt.
Die haben nie irgendwie dumme Sprüche drauf. Mit Xabi Alonso, den habe ich eh schon gemocht, wo der Spieler war.
Ja.
Nee, und ich habe es einfach Leverkusen mehr gegönnt als...
Du,
als
definitiv. Letztes Jahr sowieso und dieses Jahr müssen wir einfach gucken, wie weit es noch geht.
Ja.
Ich glaube, nächstes Wochenende ist dann, glaube ich, auch Bayern gegen Leverkusen das große Spiel.
Werder spielt auch gegen jetzt Bayern.
Morgen spielt erstmal Werder gegen Bayern.
Habe ich auf 1-0 Werder getippt.
Ich muss noch tippen, siehst du? Aber das Problem ist, wir spielen ohne Friedl und ohne Niklas Stark.
Das ist egal.
Das ist nicht gut.
Aber der Bittencourt, der macht das schon.
Bittencourt macht das. Also hat er gehört, da muss er einen. Und Weiser auch, der marschiert ja, auf der rechts durch. Auch. Der macht das. Und wir müssen dann erstmal, das haben sie auch übelster Schwachsinn. Wir haben jetzt 2 Spiele im DFB-Pokal gehabt. Jetzt ist gefühlt 3 Wochen lang nichts. Und dann Bremen-Bielefeld erst am 25. Februar.
Ja, die haben echt viel Pause dafür, dass die immer rummeckern, dass die zu viele Spiele haben.
Naja, vielleicht erleben wir es nächstes Jahr, dass wir öfters in der Woche auch mal spielen.
Ja, das wäre sehr schön.
Das wäre sehr gut. So, jetzt reden wir wieder über Eishockey.
Mhm.
Vor 2 Jahren, du hast es schon angesprochen, mit dem Vizemeistertitel in der Tasche. Dann zurück in deine Heimatstadt, zu deinem Heimatverein, wo du als Kind auch schon mit dem Opa zusammen an der Bande standest. Wie war denn das damals, als ich glaube, Alfred Prey war das, glaube ich, noch? Der dann deinen Agenten angerufen hat? Oder vielleicht hast du damals schon Agenten gehabt oder lief das dann über deine Familie? Wie ist das da?
Nee, auch mit meinem Agenten, aber viel auch mit meinem Vater und mein ehemaliger Trainer Patrick Strauch.
Den kennt man auch noch.
Ja. Und das war halt Alfred und mein Vater, die haben schon lange Kontakt gehabt, auch wo ich gegangen bin nach Köln, weil das auch ein großes Ziel war, dass ich wieder nach Bremerhaven komme, weil der Alfred ist auch ein sehr feiner Kerl und es hat er dann einfach gepasst. Und dann,
wie war es für dich, als du das gehört hast, dass du die Möglichkeit jetzt hast, nach Bremerhaven zu gehen, zu deinem Heimatverein?
War ich sehr, sehr glücklich. Schöner kann es ja natürlich nicht sein. Früher im Stadion Spiele geguckt, jetzt selber auf dem Eis zu stehen, das ist schon was Besonderes.
Wir haben es ja schon vorhin angesprochen, letztes Jahr dann mit der Förderlizenz für Grimmitschau. Du hast 38 Spiele hier gespielt, 18 in Bremerhaven. Aber wie war der Sprung aus der DNL raus ins Männerhockey?
Ja, die ersten 2-3 Wochen waren sehr, sehr schwierig. Weil der größte Unterschied zwischen Juniorenhockey und Seniorenhockey ist die Zeit mit dem Puck.
Mhm.
Weil wenn du anfängst zu überlegen, wenn du die Scheibe bekommst, wenn du dann erst anfängst zu überlegen, dann ist sie eigentlich weg. Weil du musst schon wissen, bevor du den Pass bekommst, musst du wissen, was du tust.
Ja.
Kannst dir nicht erlauben, versuchen rumzuzocken oder dann High-Risk-Play zu machen oder muss eigentlich so einfach, so wie es geht, spielen.
Mhm.
Weil egal ob DL oder DL2, auch jetzt zum Beispiel Mirko Sacher, ist zwar zweite Liga, aber der Mann hat recht sehr, sehr viel Erfahrung. Sehr, sehr viel Erfahrung. So spielt er auch und den kannst du nicht mal eben verarschen. Das geht nicht. Da musst du schon... muss schon wirklich das beste Play machen, was es geht. Und das war halt so der größte Unterschied. Und die Härte halt auch.
Halt Mirko habe ich vorhin übrigens gesehen. Der kam ja entgegen, wo ich gerade aus dem Auto ausgestiegen bin und habe gesagt, was ist denn Justin für ein Typ? Wir haben uns um 13 Uhr verabredet zum Podcast. Ist er eher ein Trödler oder ist er eher fix unter der Dusche? Was schätzt du, was er gesagt hat?
Hat er gesagt Trödler? 100%, ne? Ja, heißt das. Ist. Oh Gott, oh mein Gott. Ich aber bin auch DJ, ich muss für die Mannschaft denken. Das ist ja, auch nochmal genau, das. Okay,
okay. Na, er hat aber gesagt, aber er ist auf jeden Fall schon aus der Dusche wieder raus, hat er gesagt. Also heute war ja auch schnell. Also von daher.
Weil, wenn ich einen Termin habe, muss ich auch pünktlich sein.
Das ist sehr gut.
Das ist einer der Sachen der Disziplin.
Ich bin auch ein extrem gemütlicher Typ. Ich lasse mir auch morgens gerne mal Zeit. Wenn dann die Kids weg sind, dann habe ich gerne noch mal so ein paar Minuten für mich und verrassel dann auch manchmal die Uhrzeit, wenn ich jetzt weiß, ich muss nicht irgendwo sein. Aber wenn ich weiß, ich muss 9 Uhr oder 10 Uhr irgendwo sein, dann ist aber auch Pünktlichkeit.
Ja, weil ich mag das auch nicht, wenn ich um eine Uhrzeit verabredet bin und dann erstmal warten muss.
Meine Kumpels werden jetzt alle lachen, weil ich sehr unpünktlich immer früher war.
Ja, das aber ist aber was anderes. Ja. Das ist was anderes bei Freunden.
Ja, siehst du, sage ich auch so. Freunden
ist was anderes.
Die können mal 15 Minuten warten.
Ja, 100%.
Dann hast du dieses Jahr nach 25 DEL-Spielen dein erstes Tor geschossen. Gegen Iserlohn war das. Was war das für ein Gefühl?
War schon ein sehr, sehr besonderes Gefühl.
Das ist DEL-Tor, hab falsches jetzt falsch gesagt.
War schon ein sehr, sehr besonderes Gefühl. Dann auch noch im eigenen Stadion.
Auch sehr gut. Als mit erster gebürtiger Bremerhaven.
Ja, mit dem Felix als Stadionsprecher, den ich auch immer früher, wo ich Spiele geguckt habe, dass er dann meinen Namen durchgerufen hat. Das war schon was ganz, ganz Besonderes. Warte mal. Der war gar nicht da, das war der andere Stadionsprecher. Doch nicht. Aber war schon ein sehr, sehr cooles Gefühl.
Okay.
Weil ich bin noch nicht der Torjäger, der ich sein will. Aber dann lag die Scheibe da vom leeren Tor und ich dachte mir, okay, das ist jetzt meine Chance. Ja. Und dann habe ich das Ding reingemacht.
Die drückst du jetzt drüber.
Ja, da gibt es gar nichts anderes. Ja. Ich wusste schon, bevor ich geschossen habe, dass der drin ist. Das war mir schon, da war ich voll von überzeugt.
Sehr geil. Und du hast, und das fand ich auch richtig cool, den Puck, den man ja dann immer geschenkt bekommt, den Spielpuck, hast du deinem Papa geschenkt. Warum?
Weil der so viel für mich gemacht hat, so viel arbeiten gegangen ist für mich, um mir alles zu ermöglichen. Und da werde ich ihm bis zum Ende meines Lebens dankbar sein.
Das ist aber toll. Also tolle Worte. Habt ihr schon immer so eine enge Bindung gehabt?
Das ist wie mein bester Freund.
Ah, cool. Ja. Das ist stark. Jetzt ist es ja so, dass ich habe es gerade eben schon einfach mal so reingeworfen, du der erste gebürtige Bremerhavener bist, der in DL-Tor schießt für Bremerhaven. Ist natürlich aber auch ein Zeichen dafür, also erstens ist es toll für dich, aber es ist im Umkehrschluss aber auch ein Zeichen dafür, dass anscheinend aus dem Bremerhavener Nachwuchs nicht so viele die Möglichkeit haben, in der DL zu spielen. Siehst du, dass da wirklich noch so eher Nachholbedarf ist?
Ja, da ist ganz viel Nachholbedarf. Deswegen bin ich auch nach Köln gegangen, weil das hätte in der DL3, da kommst du nicht weit. Du musst halt wirklich in der höchsten Liga spielen, wo du sagst, okay, da kann ich spielen, weil da muss auf jeden Fall was gemacht werden, dass mehrere Spieler die Chance haben, Profi zu werden, weil wenn es so bleibt, wie es ist, dann wird da keiner Profi von, muss man einfach so ehrlich sagen. Hört sich hart an, aber ist einfach so, weil ich gönn's jedem, wenn er schafft, was er erreichen will, aber du musst halt aus Bremerhaven, wenn es so bleibt, musst du aus Bremerhaven weg, um was zu erreichen.
Ich habe jetzt den Podcast aus Bremerhaven gehört, den höre ich eigentlich relativ regelmäßig und da haben die beiden Jungs gesagt, dass Bremerhaven eigentlich das Zentrum des norddeutschen Eishockeys sein könnte. Wenn jetzt mal investiert wird, du musst ja, darfst ja nicht überlegen, du hattest am Anfang noch, da hat glaube ich Bremerhaven 2. Liga gespielt, hattest du ja mit den Hannover Scorpions und mit dem Hamburg Freezers, hattest du noch 2 Eishockey-Vereine oben in Norddeutschland. Jetzt hast du Hannover in der Oberliga, Hamburg, die wurden ja dann irgendwann nach München verkauft, glaube ich, ja, schon ein ganzes Stück her, 2010 oder 19 irgendwann, oder noch eher, und Jetzt hast du ja nur Bremerhaven da oben als norddeutschen Standort. Von daher müsstest du ja eigentlich, und du hast ja da oben viele Visionäre, ob es jetzt Alfred Brey war, ich weiß nicht, wie Sebastian Forschner jetzt ist, aber du hast ja da viele Leute, die eigentlich sagen, hey, hier könnten wir ja was aufbauen.
Nee, das sehe ich genauso, weil es ist im Norden ja die Nordenliga für junge Spieler. Und die
Nordenliga.
Also, weiß ich, wie diese, ich weiß gar nicht mal, wie die heißt. Mhm. Aber das ist eine ganz schwache Qualität da drin. Mhm. Halt jetzt bis U15, okay. Wo ich gespielt habe, U14 noch. Da habe ich auch, glaube ich, in 25 Spielen fast 100 Punkte gemacht. Ja. Und das kann es einfach nicht sein.
Nee.
Das kann es wirklich nicht sein, dass. Da muss auf jeden Fall was gemacht werden, dass auch von den Trainingseinheiten und so, dass man wirklich, wirklich Trainer hat, wo man sagt, okay, die bringen den jetzt wirklich so ein Stück weiter, dass der wirklich die Chance hat, eine bessere Organisation zu kommen. Ja. Aber sehe ich auch so, weil Bremerhaven ist jetzt das Einzige im Norden, wo man sagt, okay,
da kann man wirklich spielen, professionell.
Ja, da kann man auch wirklich was aufbauen.
Ja. Und es wird, glaube ich, sogar über eine zweite Eishalle gesprochen, so wie ich es jetzt mitgekriegt habe. Muss ein großes Thema bei euch da oben gerade sein. Würde ja auch schon mal weiterhelfen.
Ja, und klar, zweite Eishalle ist natürlich immer was Feines.
Ja.
So kann man auch bessere Eiszeiten vergeben, weil wenn da kleineren Jungs da abends Eiseinheit haben, nach Schule und dann noch nach, sag ich mal, wenn du dann nach der Schule direkt deine Eiseinheit hast, dann bist du noch abends zu Hause.
Ja, stimmt.
Und kommst dich erst um 21 Uhr mit 12 oder 13 erst nach Hause. Ja. Und so kannst halt besser planen mit einer zweiten Eisfläche.
Welchen Stellenwert hat denn Eishockey in Bremerhaven?
Ja, das ist halt Hauptattraktion der Stadt. Das ist genauso wie Eispiraten hier in Krimmitschau. Mhm. Jeder weiß, okay, Fischer und Penguins, jeder weiß das.
Mhm.
Und weil Basketball ist halt, interessiert sich nicht mehr so viel. Mhm.
Der Hype ist vorbei.
Ja, der Hype ist echt vorbei und Fußball ist da auch nicht so.
Mhm. Ein bisschen
halt, ja. Und es ist halt Eishockey wirklich Hauptattraktion in Bremerhaven.
Deine Rückennummer 76, was für eine Bedeutung hat die? 7 plus 6 ist 3 oder was dann? 13?
Nee. Geburtsjahr von meiner Mutter.
Ah, okay.
Ja.
Okay. Also auch bewusst.
Ja, weil ich hatte früher die 26 und die 9 gehabt.
Mhm.
Und jetzt für Start in meine Profikarriere fand ich das ganz gut.
Haben beide Eltern sozusagen immer eine Würdigung bei dir sozusagen.
Ja.
Sehr gut. Jetzt lass uns mal auf deine momentanen Trainer schauen, die du hast. Ne? Hier in Krimmelschau mit Jussi, in Bremerhaven hast du mit Marian und Alex Sulzer auch zwei relativ junge Trainer halt noch. Ich habe mich verschrieben, deswegen muss ich gerade lachen. Jetzt lass aber erstmal hier auf Krimmelschau blicken. Wie ist denn deine Kommunikation mit Jussi, wenn du hier bist?
Die Kommunikation ist gut. Ich kriege auch viel Vertrauen von ihm. Aber klar, wenn ich Fehler mache, sagt er mir das. Aber da bin ich auch offen für Kritik. Dann sagt er mir halt ganz klar, okay, das Play kannst du nicht machen.
Mhm.
Mach's anders. Und dann setze ich das um.
Mhm.
Weil ich will auch einfach der Mannschaft helfen. Und wenn auch mit der Kommunikation, er sagt mir oft einfach Sachen und dann weiß ich Bescheid. Und das finde ich auch gut so. Und das mit dem ESA auch genauso.
Mhm.
Wenn ich was fürs Gym brauche oder so, dann organisiert er auch das ganz schnell mit dem Plan oder so. Und da bin ich sehr glücklich drüber.
Jetzt haben wir ja im Endeffekt eigentlich zwei junge Trainer noch, mit Jussi und ESA. Aber trotzdem ist es ja genau das, wo sich ja immer viele drum streiten. Musst du denn immer ein guter Trainer, musst du denn als erfolgreicher Spieler immer ein guter Trainer sein oder kannst du auch als ein guter Trainer werden, ohne eine große Spielererfahrung? Bei Jussi ist es ja ganz genauso. Ne? Alex hat, keine Ahnung, 500, glaube ich, NHL-Spiele gemacht. ESA hat, ich glaube, irgendwie dritte schwedische Liga irgendwie gespielt und dann mit 26 schon aufgehört und ist jetzt Trainer. Wo sind da die größten Unterschiede?
Also meiner Meinung nach musst du keine gute Karriere hinter dir haben, um ein guter Trainer zu sein. Das merke ich auch beim Tunki. Der weiß schon genau, wovon er redet. Und von der Struktur her und alles ist für mich einfach ein guter Trainer. Und ich habe jetzt nicht mehr oder weniger Respekt vor ihm, weil er eine sehr, sehr gute Karriere hinter sich hatte oder keine. Ist mein Trainer und dem gebe ich so viel Respekt, egal ob der Eishockeyspieler war oder nicht.
Wie viel kannst du trotzdem von so einer Erfahrung, die Alex jetzt hat, mitnehmen?
Da kann ich schon sehr viel von mitnehmen. Der weiß natürlich, wovon er redet. Der hat das alles hinter sich. Und da hat er auf jeden Fall, das hat schon Gewicht, was er sagt.
Was Alexander Sulzer jetzt, das habe ich jetzt so mitgekriegt, wichtig war, ist, dass du im Sommer körperlich zulegst. Einfach, weil, wie gesagt, du bist ja auch nicht der größte Spieler mit 1,78. Und dieselben Probleme hatten wir früher auch immer. Willi, Rudert, Bötschi hat das Problem immer, dass du wirklich an Masse zulegen musst, um einfach wirklich gegenzuhalten gegen solche Spieler. Wenn du halt wirklich so einen Gegenspieler hast, wie den Lindberg zum Beispiel, wenn das dein Gegenspieler ist, der ja auch ein physischer Spieler ist. War das so dein Plan auch im Sommer, wenn man jetzt so auf Sommer hinguckt, einfach wirklich zu sagen, okay, pass auf, ich muss auch ein bisschen an Körperlichkeit zulegen?
Ja, ich habe wirklich gearbeitet wie ein Schwein, wirklich dreimal täglich, drei Monate durch. Bin nur einmal in Urlaub gefahren, um wirklich den nächsten Schritt zu machen. Und das habe ich meiner Meinung nach auch geschafft. Ich bin deutlich viel stabiler geworden, schneller geworden, flinker geworden. Und so werde ich auch jetzt jeden Sommer weiter trainieren. Aber ich sage auch, ich kann jetzt nicht auch zu viel wiegen, weil dann verliere ich meine Wendigkeit, weil ich bin Spieler, ich komme über meine Wendigkeit. Na klar, ich fahre auch Checks und alles, aber das ist nicht mein Hauptspiel, dass ich wirklich einfach nur versuche, Leute irgendwie umzubringen. Aber ich würde schon, der Sommer hat mich auf jeden Fall schon einen Schritt weitergebracht. Klar, ich muss noch an meiner Schnelligkeit arbeiten, aber daran arbeite ich schon und daran gibt es halt. Aber ich habe auf jeden Fall einen Schritt nach vorne gemacht.
Jetzt ist es ja so, dass wenn du am Anfang der Saison in Grimmitschau gewesen bist, hatte ich Jussi oft auch in einer Reihe spielen lassen mit Colin und mit Tobi. Da hatte ich mit Felix auch drüber gequatscht und der hat gesagt, naja, Justin wird akzeptiert von den beiden. Wie ist es denn, wenn du dann mit solchen beiden Spielern in einer Reihe spielst, als junger Spieler?
Ist sehr, sehr gut. Der Colin hat auch schon NHL-Spiele, der Lindberg hat, glaube ich, 6 NHL-Spiele. Und ich mache da gar nicht auf dicke Hose in der Reihe. Ich arbeite einfach das Spiel ab, runter. Ich versuche für die Jungs Freiheit zu schaffen. Ich gehe in Vorcheck rein, versuche Scheiben zu klauen. Sind auch zwei sehr, sehr offensive Spieler. Deswegen lege ich auch Wert dann, wenn ich mit denen spiele, dass ich auch defensiv absichere. Und wenn die mir was sagen, setze ich das einfach um, akzeptiere das, diskutiere nicht rum. Und deswegen hat das immer gut geklappt.
Wie ist es jetzt so? Über Colin reden wir gleich mal ganz kurz. Tobi ist ja ein Spieler, der sehr viel kommuniziert, der auch keinen Unterschied jetzt macht, ob er mit einem Jungspieler Anweisungen gibt oder ob er sich wirklich eine höhere Sache ranzieht, ob er mit Skalzi redet. Der versucht ja immer, mir hat das mal im Podcast so erzählt, ich habe 10 Sekunden vor dem Buddy Zeit und kann versuchen, meine Ideen weiterzugeben. Warum soll ich die Zeit verschenken, indem ich nichts sage? Wie siehst du das? Also ist das für dich als junger Spieler förderlich, wenn du Anweisungen kriegst oder hast du dann irgendwann, wenn du so einen Tobi hast, einfach irgendwann so einen Overload im Kopf, wo du sagst, wuff?
Nee, der kommuniziert zwar sehr, sehr viel, aber er macht das auch nur, weil er wirklich das Beste für die Mannschaft will, weil er auch sehr, sehr gerne gewinnt. Und das darf man gar nicht in die falsche Schiene kriegen. Klar, man kann, wie er kommuniziert, kann man genervt sein, aber das darfst du nicht sein, weil er das wirklich nur tut, um der Mannschaft zu helfen, weil er wirklich jeden Wechsel will, dass jede Reihe das Beste gibt, was sie kann. Und ich akzeptiere das einfach so.
Ja.
Egal ob positiv, negativ. Setze ich dann einfach um im nächsten Wechsel und dann ist ja auch nur einfach Spiele gewinnen und dann, das sind halt Emotionen auch.
Ja, ja.
Und da darf man gar nicht böse drüber sein.
Jetzt hoffen wir einfach mal, dass er schnell auch wieder zurückkommt.
Ja.
Ich weiß gar nicht, ist er momentan mit bei der Mannschaft oder ist er momentan gar nicht im
Grimmelschaft? Doch, ich habe ihn heute gesehen.
Ja.
Ist auch wieder normal gelaufen. Ich hoffe auch einfach, dass der wieder schnell fit ist.
Ja.
Weil der ist auch ein sehr, sehr wichtiger Spieler
für definitiv. Uns. Leader auf dem Eis, neben dem Eis.
Ja, und den brauchen wir auch.
Und definitiv. Jetzt, Colin war übrigens von auch kurz hier gewesen. Ist jetzt auch ein Spieler, den viele Experten sagen, er ist der Spieler in der DEL2 mit dem größten Hockey-IQ. Der spielt ja wirklich das Tor, das 3-2 gegen Kaufbeuren jetzt zum Beispiel. Der kriegt den Puck im eigenen Drittel, also im gegnerischen Drittel, und hält den wirklich so lange, bis er wirklich schon sieht. Der hat gesehen, dass von hinten Siggi reingelaufen kommt und spielt dann genau mit 2-3 kurzen Schritten, zieht er den Abwehrspieler mit sich und die komplette linke Seite war offen für Ladi und er muss das Ding einfach nur noch reinhauen, weil Colin auch genau diesen perfekten Pass halt wieder bringt. Ist es das, ja?
Nee, erzähl mal.
Ja, ist es genau das, was ihn halt auszeichnet? Oder
ja,
was du auch von ihm mitnehmen kannst?
Ja, der ist auch technisch brutal. Der leitet auch immer oft das Training, wenn wir zweite Eiseinheit haben am Mittwoch immer. Der ist schon, von dem kann man auch sehr, sehr viel lernen. Technisch brutal, wie er spielt auch. Da merkt man auch seine Erfahrung von seinen Laufwegen her. Der erinnert mich auch ein bisschen an den Jeklitsch in Bremerhaven. Das sind jetzt, der Colin ist zwar viel mehr mit Zocken und alles. Und der Jeklitsch halt eher Scheibe halten, Scheibe führen. Aber je nachdem, wie die ihre Laufwege haben, da kann man halt sehr viel von lernen. Die sparen sich halt extrem Meter. Und das ist schon auch ein sehr, sehr wichtiger Spieler für uns. Und das sieht man auch an seinen Statistiken.
Ja, anderthalb Punkte pro Spiel. Ja.
Dem ist normal irgendwie 2 Punkte pro Spiel.
Ja.
Das ist schon sehr, sehr gut, was er da macht auf dem Eis.
Jetzt hast du gerade gesagt, Colin leitet die zweite Eiseinheit. Ist das dann mittwochs eine freiwillige Einheit, wo er dann das übernimmt? Oder wie ist das? Wurde es gerade angefangen?
Für junge Spieler ist das. Da sieht man aber auch, was er für ein Charakter ist, dass er auch aufs Eis geht.
Ach, das ist cool.
Ja, und dann macht er mit uns halt das Training. Das war auch letzte Saison oft, hat er einfach, das war mit Schmidi und mir, einfach eine Stunde Schusstraining gemacht.
Krass.
Hat er mit uns zusammen das gemacht. Und sowas, da bin ich auch sehr dankbar für. Und respektiere ich auch sehr, dass der das auch macht.
Ja, sehr geil. Das habe ich zum Beispiel auch noch gar nicht mitbekommen, dass wirklich Colin noch jemand ist, der wirklich dann noch mit den jungen Spielern noch mal gerne aufs Eis geht und sagt, hey, Ich zeige euch nochmal was, weil gerade von seiner Übersicht, von seiner Stocktechnik, man kann ja von so jemand nur lernen.
Ja.
Und jetzt dann, wie, auch, ich habe es jetzt auch gesehen, dieses, das war das jetzt gegen Rosenheim? Oder war das der Pass vor deinem Tor, den Winnie gespielt hat? Der hat genau dieses selbe perfekte Timing, so lange zu warten, um den Pass zu spielen.
Ja, das sind viele hier in der Mannschaft. Auch jetzt ein Winnie gibt mir auch viele Tipps. Mit dem mache ich manchmal Penalty schießen, dann gibt er mir Tipps. Mit dem Colin, der geht mit uns noch aufs Eis. Mit dem Feser, der hilft, mit dem mache ich Schusstraining zusammen.
Scotty.
Der hat einen
ganz guten
One-Time. Der hat einen brutalen Schuss. der macht mit mir jetzt auch immer Schusstraining nach dem Training. Und der Lindy, der hilft mir halt auch brutal, macht auch manchmal was mit mir. Und das ist halt brutal hilfreich.
Es ist gut zu hören, dass sich die erfahrenen Spieler wirklich nicht so zurückziehen, sondern dass sie halt wirklich die jungen Spieler an die Hand nehmen.
Das ist wirklich, was die Mannschaft ausmacht hier, dass die älteren, erfahrenen Spieler wirklich so einen guten Charakter haben und wirklich alles an junge Spieler weitergeben wollen.
Ist echt zum Kotzen, dass wir dann dieses Jahr echt dastehen, wo wir halt jetzt stehen, ne? Dass man das im Endeffekt gar nicht genießen kann.
Das haben wir auch nicht verdient. Ist auch viel mit Verletzungspech hat das zu tun.
Wenn ich dich jetzt so reden höre, macht das für mich so den Eindruck, dass du wirklich sehr gerne hier in Grimmelschau bist?
Ja, ich bin auch mit letzter Saison, ich fühle mich echt pudelwohl hier. Ich mache auch außerhalb vom Eis gerne was mit den Jungs. Wir sind einfach feine Kerle und Aber in Bremerhaven auch. Da sind auch super Jungs. Mache ich auch viel mit denen. Mhm. Aber hier spiele ich halt mehr und hier kann ich mich mehr, fühle ich mich mehr als Teil von der Mannschaft. Ja. So.
Jetzt haben wir ja gerade schon über die, du hast vorhin gerade eben schon angesprochen und gesagt, ja, du bist noch nicht so dieser, der Sniper, ne, der Torjäger, ne, die Pucks weiter nicht so rein, wie du es halt gerne hättest. Ja. Was bist du prinzipiell, würdest du dich beschreiben, was für ein Spielertyp? Bist du wirklich, oder willst du irgendwann in die Richtung eher sein, okay, du kriegst das Ding und nagelst das halt rein? Oder bist du wirklich so jemand, der wie Colin so lange wartet, bis er wirklich den perfekten Pass spielen kann?
Ich bin eher auch so Übersichtsspieler. Mhm. Ich liebe es, Pässe zu spielen, schöne Pässe zu spielen. Aber das ist auch ein großer Nachteil, weil du verlierst viele Chancen dadurch, dass du nur auf Pässe wartest, bis jemand frei ist. Du kannst auch keine Tore schießen, wenn du nur Pässe spielst.
Ja.
Und das ist das Ding, warum ich das an mir ändern will.
Okay. Jetzt lass uns noch mal ganz kurz auf die momentane Situation schauen. Wir haben nach dem katastrophalen letzten Drittel in Kassel.
Furchtbar,
genau. Habt ihr euch in der Kabine zusammengesetzt? Ich weiß nicht, ich glaube, das war auch schon länger geplant zumindest. Ihr habt NFL geschaut, weiß ich, habt ein paar Bier getrunken. Ist das was, was auch wichtig war? Ich habe auch mir erzählen lassen, dass ihr auch sehr viel Wert drauf gelegt habt, dass Lindy mit dabei ist, der verletzt war, dass Mario mitkam, der damals zu dem Zeitpunkt noch verletzt war, dass die verletzten Spieler auch alle mit dabei sind. War das auch nochmal für den Kopf wichtig, zu sagen, hey, wir haben jetzt eigentlich ein perfektes Auswärtsspiel weggeschmissen, aber wir müssen halt einfach irgendwie auf gut Deutsch den Kopf aus dem Arsch kriegen und jetzt anfangen Punkte zu sammeln, was ja auch anscheinend gut geklappt hat.
Ja, ich war leider nicht dabei, weil ich nach Bremerhaven musste, nach dem Kassel-Spiel.
Ah, das sah jetzt für mich nämlich so aus, ich habe mir die Spiele angeguckt und du hast ja trotzdem alle Spiele seitdem hier gespielt.
Ja, nee, ich musste nach Bremerhaven nach dem Spiel, aber bin dann an dem Mittwoch danach wiedergekommen.
Ah, okay.
Nee, aber ist halt fürs Teamgefüge sehr, sehr wichtig, so Sachen, weil wenn man sich so sehr voneinander distanziert, wenn man viele Spiele verliert, das wird ein Riesenproblem dann, weil dann kämpft man nicht mehr füreinander auf dem Eis, sondern jeder nur für sich selber und so ist das unmöglich, Spiele zu gewinnen. Deswegen sind so Team-Events auch brutal wichtig.
Auch wenn es halt mal schlecht läuft.
Ja, nee, das muss man wirklich, an so Abenden muss man wirklich das Eishockey ausblenden und wirklich einfach nur Spaß zusammen haben.
Jetzt ist es ja so, du hast es ganz gut gesagt in Kaufbeuren. Ich glaube, du hast das Interview nach dem Spiel gegeben, wenn mich nicht alles täuscht. Du hast gesagt, es ist jetzt eigentlich total egal, jetzt auf die Tabelle zu gucken. Das können wir halt jetzt nicht mehr ändern. Die Pre-Playoffs sind gerade bei den Mannschaften, und die jetzt auch alle punkten, fast unmöglich eigentlich noch zu erreichen. Trotzdem musst du jetzt, du hast noch 10 Spiele genau, einfach von Spiel zu Spiel gucken und dann am Endeffekt sehen, okay, was steht denn am Ende jetzt auf dem Tableau. Aber wie ist denn jetzt so prinzipiell die Stimmung in der Mannschaft?
Jeder glaubt noch daran, dass wir in die Pre-Playoffs kommen können. Wir müssen das einfach, das liegt jetzt wirklich nur noch in unserer Hand, was wir aus den 10 Spielen machen. Mhm. Sind das 10 oder 9 Spiele noch?
Nee, wir haben jetzt 42, sind noch genau 10.
Es sind halt noch 30 Punkte zu holen. Klar, wir müssen hoffen, dass Bad Nauheim und Regensburg und Freiburg keine viele Punkte mehr holen. Und wir müssen halt wirklich gefühlt jetzt jedes Spiel eigentlich mindestens 9 gewinnen.
Hatte ich auch schon gesagt, wo wir noch 40 Spiele haben, du musst mindestens 10 Siege holen.
Ja. Wir müssen 9 von 10 Spielen eigentlich gewinnen, dass man sagt, okay, wir schaffen das. Deswegen, das fängt morgen direkt an. Es sind jetzt alles Playoffs, Spiel 7, ne?
Ja.
Also wir müssen spielen wie in letzter Saison im Halbfinale im Spiel 7 gegen Krefeld. So müssen jetzt die nächsten 10 Spiele sein, weil sonst kann das ganz schnell in die Playdowns-Richtung
gehen. Ist das jetzt wirklich was ihr in der Kabine auch jetzt für euch so an die Wand gepinnt habt, hier Step für Step, nur noch das nächste Spiel auf der Fokus? Scheißegal, wer am Sonntag kommt, morgen ist Freiburg.
Ja, das ist uns... Da dürfen wir, wir fahren nach Dresden am Sonntag. Scheißegal, wir probieren die einfach wegzuhauen und dann klar, die sind eine super Mannschaft.
Haben wir wohl 3 Spiele am Stück verloren jetzt.
Ja, das geht ganz schnell. Es muss kein 5-1-Sieg sein. Mhm. Es reicht ein dreckiges 2-1. Ja. Es müssen einfach 3 Punkte her. 2 sind auch gut. Mit 1 können wir leider nichts mehr so viel anfangen. Ja. Am besten 3 Punkte, 2 gehen auch noch, aber wirklich jedes Spiel über 60 Minuten müssen wir unser bestes Eishockey spielen, so wie in Kaufbeuren im letzten Drittel.
Definitiv. Wir haben es vorhin schon angesprochen, englische Woche. Wir spielen auch am Dienstag schon wieder gegen Selb. Auch wieder ein enorm wichtiges Spiel. Also eigentlich sind ja jetzt alles wichtige Spiele, aber wenn du dir jetzt nochmal wirklich unsere nächsten Gegner halt anguckst, wir spielen noch 2-mal gegen Selb. Mhm. Wir spielen nochmal gegen Bad Nauheim. Wir spielen jetzt gegen Freiburg. Wir spielen noch gegen Regensburg, ich glaube noch 1-mal, glaube ich sogar. Wir spielen nochmal gegen Weißwasser. Und dann kommt jetzt noch diese Spiele gegen Dresden und Krefeld. Ich glaube, das sind jetzt wirklich fast alle unsere 10 Spiele, die wir jetzt halt noch haben. Also es wirkt ja nicht unmöglich, wenn ihr euch...
Nee. Das liegt in unserer Hand.
Ja.
Wir müssen halt wirklich die Spiele gewinnen.
Ja.
Jetzt gegen hier Freiburg... Wir müssen gewinnen.
Ja, man muss ein Spiel am Stück verloren, ne?
Was?
Haben die echt? Spiel am Stück verloren.
Echt?
Ja.
Dann müssen wir den 10. einschenken.
Und die stehen immer noch da oben, du musst doch überlegen, also das ist schon krass.
Wir müssen das Spiel gewinnen. Gegen Dresden müssen wir auch so viele Punkte holen, wie wir können. Mhm. Und die anderen Spiele, Bad Nauheim, müssen Sieg her. Das sind halt alles Teams, wo man sagt, es liegt in unserer Hand, was wir jetzt aus der Situation machen. Wir haben die ganzen Top 6 Mannschaften hinter uns. Jetzt müssen wir einfach Augen zu und durch da.
Jetzt, weil wir gerade bei Freiburg waren, die haben jetzt ja den 3. Trainer. Und trotzdem haben die jetzt 9 sieglose Spiele am Stück, obwohl zwischendrin sehr gut aussah. Wir haben ja an Jussi schon immer festgehalten. Jetzt du als Spieler. Hast du die Diskussion als unnötig empfunden? Also hat Jussi euch immer zu 100% erreicht?
Ja, also ich sag halt, bringt halt auch nichts, 3-mal in der Saison Trainer zu entlassen. Der Tunki ist Teil der Familie und man schmeißt halt nicht einfach jemanden aus der Familie raus, wenn es nicht läuft. Da muss man zusammenstehen und einfach versuchen, aus der Krise rauszukommen. Und deswegen fand ich das auch gut, dass er hier verlängert hat. Weil ich finde das, also wenn man jetzt, okay, 15 aus 20 Spielen 19 Niederlagen hat, okay.
Ja, dann musst du einen neuen Impuls
setzen. Ja, oder sag ich schon, aus 15 Spielen 14 Niederlagen, aber 3-mal in der Saison, ich weiß nicht, was da passiert ist, aber will ich mich auch nicht einmischen, aber ich persönlich finde das halt ein bisschen übertrieben.
Das ist wirklich ein bisschen übertrieben, zumal es auch nur Unruhe reinbringt. Ja. Und im Endeffekt bei uns, gut, du musst immer die Gemengelage sehen. Wir wussten ja eigentlich immer, woran es halt liegt. Und
es lag nicht am Tunki. Nee. Es lag an den, dass wir wirklich dauerverletzte Spieler hatten.
Ja.
Und das muss man unterscheiden können.
Jetzt haben wir hoffentlich mal die Möglichkeit, dass sich die Reihen so ein bisschen einspielen können. Ich habe so das Gefühl, dass sich die Reihen das so alle so gefunden haben. Ich muss auch ganz ehrlich sagen, also die Reihe mit Smitty, Faser und Siggi, die hat sich irgendwie ganz gut, mit McKinnon, Faser und Siggi, die hat sich ganz gut eingegroovt. Dazu jetzt, glaube ich, war es Vinny,
Richie und Faser.
Genau, die Reihe, genau.
Und Chevy, Lutz, ich.
Und du.
Und der Wakes, Till und Butcher.
Genau. Sind das jetzt so 3 Reihen, wo du wirklich sagst, die harmonieren ganz gut zusammen?
Ja, würde ich schon sagen.
Oh, von den Charakteren halt?
Ja, das passt schon alles gut. Und da müssen wir jetzt einfach dranbleiben. Mhm. Und Hauptsache halt, niemand verletzt sich mehr.
Sind alle fit momentan?
Ja, der Sigi ist aber krank.
Erkältet.
Ja. Mhm. Ich hoffe, der ist morgen wieder fit. Mhm. Deswegen.
Jetzt kommt ja noch die Grippephase dazu. Und die Nummer sind ja komplett drumherum gekommen bis jetzt.
Das ist furchtbar. Das ist ganz schlimm.
Ja.
In der schlimmsten Zeit kommt diese Grippephase.
Ja. Jetzt, wo wir eigentlich alle Spieler noch brauchen. Ja. Wir hoffen mal, dass Sigi zumindest morgen mit dabei ist.
Ja.
Mirko habe ich gerade eben, wie gesagt, vorhin schon gesehen, der sah fit aus.
Der ist fit.
Das sah schon gut aus. Rayan ist noch mit da.
Mhm.
Habe ich mir sagen lassen, dass er nicht Ryan heißt, sondern Rayan. Dass das viele immer falsch sagen irgendwie.
Ja, wie man es meint.
Hat er mich Aaron mal darauf hingewiesen, dass er bitte Rayan heißt. Das ist auch schon mal gut, dass wir da noch ein paar mehr Optionen halt auch noch mit haben. Ja, dann gucken wir einfach mal, wo es jetzt hingeht. Morgen, Heimspiel auf jeden Fall, gegen Freiburg. Justin, wir sind durch. Vielen, vielen Dank für deine Zeit. Wie ist jetzt eigentlich der Plan bei dir? Das wollte ich noch fragen als letzte Frage. Du bist definitiv jetzt noch die nächste Zeit da. Gibt es da irgendwie eine Entscheidung, dass du weiterhin wie auf Abruf bist und wenn Bremerhaven dich braucht, fährst du hoch oder ist jetzt der Plan, dass du erstmal noch bis Ende der Saison hier bleibst? Oder
nee, der Plan ist jetzt erstmal bis Dienstag.
Okay, also einschließlich Dienstag, also gegen selbst spielst du noch?
Bis Dienstag, ja. Und dann sollte ich einen Anruf kriegen eigentlich am Mittwoch, okay, wie der Plan ist. Okay. Aber das weiß ich noch nicht.
Alles klar, also es ist wirklich immer so punktuell. Das ist natürlich schon. Ja, deswegen, was wäre für dich lieber, Klarheit zu haben?
Klarheit.
Ja.
Klarheit, ganz klar, Klarheit, dass ich planen kann.
Ja.
Einen Rhythmus finden.
Ja.
Ist schwer, mal einen Rhythmus zu finden, wenn man vielleicht für 2-3 Tage plant. Das ist halt das Schwierigste daran. Von dem Hin- und Herfahren, dann in der Mannschaft Rhythmus finden, da einen Rhythmus finden, da sich einspielen.
Das ist es ja. Hier weißt du jetzt, okay, pass auf, die nächsten Spiele, wenn nix toi 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 dazwischen kommt, Chevy, Timmy, du, eine Reihe.
So kann man sich auch einspielen.
Genau. Ich glaube, zweite Powerplay-Formation, oder? Bist du
nicht? Nee, das ist auch das Ding, wenn ich nicht konstant hier bin, dass ich mich nicht ins Powerplay einspielen, weil ich weiß, ich kann das.
Ja. Hätte ich jetzt auch gedacht, deswegen war es meine erste Vermutung. Ich hatte die Special Teams nicht so auf dem Schirm.
Nee, da bin ich auch fest von überzeugt, dass ich das kann.
Ja.
Das kann ich auch. Nur ich kann halt nichts erwarten, wenn ich nicht da bin. Was soll ich denn erwarten als 21-Jähriger? Das war auch letzte Saison schon als 20-Jähriger.
Ja.
Ich komme donnerstags an, soll Powerplay dann auch noch spielen.
Ja.
Was soll der den anderen Spielern erklären?
Sehr gut. Ja, so eine ist eine sehr gute Sichtweise, Chester. Ja. Wirklich geil.
Nee, da bin ich auch. Das
Realist.
Ja.
Ja. Sehr schön. Ich hoffe, wir sehen uns irgendwann nochmal am Podcast. Mal gucken, wie es jetzt die nächsten Jahre geht. Ich glaube, ich habe jetzt gelesen, du hast definitiv noch einen Vertrag in Bremerhaven für die nächste Saison.
Ja.
Mal gucken. Man hofft natürlich für dich, weil dein Ziel ist definitiv die DEL.
Ja.
Deswegen wäre es jetzt blöd zu sagen, hoffentlich sehen wir uns nächstes Jahr nochmal wieder oder nächstes Jahr nochmal wieder.
Man weiß nie.
Das hoffen wir natürlich nicht. Aber wenn es so kommt, freue ich mich natürlich, dass du, wenn du hier nochmal Gast wärst im Podcast.
Wow. Sehr gerne.
War cool. Hätte nicht damit gedacht, dass wir fast eine Stunde 20 schnacken.
Die Zeit ist sehr schnell vergangen.
Die ist wirklich schnell vergangen. Hast coole Einblicke gegeben. Vielen Dank nochmal für deine Zeit. Bleib gesund. Das ist das Wichtigste jetzt.
Danke, du auch.
Danke. Und kennst du die Verabschiedung vom Podcast?
Ist das Tschüss und Ciao?
So sieht's aus. So sieht's aus. So, wir verabschieden uns nämlich jetzt erstmal hier in eine englische Woche. Ich bin dann wieder nächste Woche in Veitshöchheim. Das ist bei Würzburg. Da bin ich dann für 2 komplette Wochen. Das heißt, ich werde ein Aufnahmegerät an Nomen abgeben. Das heißt, wenn die nächsten Wochen wieder Podcast angesagt ist, dann leider mit keinem Spieler, sondern mit mir und Norman. Wir werden es dann wieder über die Entfernung machen irgendwie.
Ja.
Von daher sagen wir erstmal, oder sage ich erstmal, aus hier bis nächste Woche. Justin, vielen Dank nochmal für deine Zeit.
Immer gerne.
Und wir sagen erstmal Tschüss und Ciao.
Ciao aus Grimmitschau.
Aus Grimmitschau, danke.